Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Wechsel als Chance, deinen Podcast für ein leichtes Leben, körperlich, emotional und mental. Ich bin Sabine, Mentaltrainerin, Wechselexpertin und Ernährungsmentaltrainerin und begleite Frauen wie dich vom ständigen Funktionieren hinein in deine Kraft. Ja, ihr Lieben, wir stecken mitten in der Fastenzeit und vielleicht möchtest du ja gerade die Zeit nutzen, um wieder ein bisschen dich mehr um deinen Körper, um dich selber zu kümmern. Und vielleicht hast du sogar über eine Fastenkur nachgedacht und hast bemerkt, es ist vielleicht gar nicht so einfach, das zu finden, was für dich passt. Es gibt so viel. Es gibt die Saftkur, es gibt Basenfasten, Intervallfasten. Ja, und da ist es oft schwer, sich da wirklich für das Richtige zu entscheiden. Und darum freue ich mich heute ganz besonders, hier mit einem Gast zu sprechen, der sich sehr, sehr gut mit Fasten auskennt. Ja, und ihr habt richtig gehört, mit einem Gast, nicht mit einer Gästin. Es ist heute Premiere. Ich freue mich sehr, heute den ersten Mann in dem Podcast eingeladen zu haben und dass er dafür Zeit hat. Und ich sage jetzt da herzlich willkommen, Herr Dr. Stossier, dass Sie Zeit haben und uns heute Ihre Expertise nahelegen können. Herzlich willkommen.
Auch meinerseits herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, es ist wirklich fein, dass Sie die Zeit gefunden haben, weil gerade das Thema ja in der Fastenzeit ein sehr intensives ist. Und jetzt würde ich Sie gern bitten, können Sie sich ganz kurz den Hörerinnen vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen, beziehungsweise warum Sie das so aus Leidenschaft machen. Man hört ja, Ihnen wurde das Fasten, eine bestimmte Fastenform ja fast in die Wiege gelegt.
Genau so kann man es formulieren. Dankeschön. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Georg Stossier. Ich bin Allgemeinmediziner und ärztlicher Leiter im Bleiberg FX Meyer Retreat seit Jänner diesen Jahres. Ich habe Zusatzausbildungen in funktioneller Myodiagnostik, orthomolekularer Medizin, moderner Meyer Medizin, also der Fastentherapie, über die es heute gehen wird, und sonst noch auch autoimmun zertifizierte Fortbildungen und so weiter. Aber prinzipiell unser Familienerbe, wie Sie es schon kurz angesprochen haben, liegt tatsächlich auch in diesem Bereich. Meine Eltern haben die Meyer-Medizin aus der klassischen Diät in diese moderne Meyer-Therapie eben ein bisschen abgewandelt. Und das ist mehr oder weniger heutzutage in ganz Europa der Goldstandard, sagen wir mal so. Heute werden wir uns speziell beim Fastenstoffwechsel, über den werden wir uns unterhalten, und wir werden dann auch noch ein bisschen die hormonellen Veränderungen bei einer Fastentherapie anschauen und wie das eben zum Benefit in der Menopause führen kann.
Sehr schön, ich freue mich drauf. Wir stecken jetzt da mitten in der Fastenzeit und wie eingangs schon erwähnt, möchten auch viele Frauen die Zeit nutzen, ihren Körper, auch ihren Geist etwas Gutes zu tun. Und gleichzeitig hört man aber doch immer wieder, Fasten stresst den Körper, gerade in den Wechseljahren. Stimmt das?
Ja, prinzipiell ist Fasten schon einmal ein kurzer Stress. Also das Cortisol ist zu Beginn natürlich einmal etwas höher. Der Umstellung ist da für den Körper, jegliche Umstellung ist immer Stress. Aber ich sag's einmal so, ein kurzzeitiger Cortisol-Peak ist ein Lernprozess und gibt dem Körper auch die nötige Chance, daraus zu lernen und resilienter zu werden. Chronischer Stress auf der anderen Seite wollen wir natürlich vermeiden. Das ist der toxische Stress, der jemanden kaputt macht. Aber einmal diese kurze Umstellung zu durchtauchen, bringt sicherlich viele Benefits mit sich.
Ja, sehr fein. Jetzt habe ich es vorher auch schon erwähnt. Wenn ich mich jetzt entscheide, wenn ich mich speziell als Frau in Wechseljahre jetzt entscheide, eine Fastenkur zu machen, wie erkenne ich, was das Richtige eigentlich für mich ist, was mir gut tut?
Also prinzipiell muss man zuerst einmal, ich sage vielleicht vorweg einmal die Kontraindikationen, für wen es eher, sage ich mal, nicht unter ärztlicher Aufsicht war, es auf jeden Fall einmal für Patientinnen, die parallel zur Wechselsymptomatik eine Schilddrüsenunterfunktion haben, wo vielleicht die Schilddrüse ein bisschen substituiert gehört. Das heißt, da würde ich einmal nicht mit radikalen Fasten alleine zu Hause empfehlen, weil es durch die Zusammenhänge im hormonellen System dann auch zu Entgleisungen kommen kann. Das heißt, jemand, der vielleicht schon andere hormonelle Beschwerden hat, sollte sich da vielleicht tatsächlich mit jemandem zusammensetzen, der sich in dem Thema auskennt, der sich auch mit den verschiedenen Hormonlaboren auskennt, der sich da einfach mal getraut, einen Status zu machen und das Ganze dann zu begleiten. Aber prinzipiell ist im Fastenstoffwechsel passiert die ganze Autophagie, es passiert die Zellerneuerung, es passiert die Verjüngerung dieser Zellgenetik, wie man es halt in der in der Fastenstudie beziehungsweise beim Medizin-Nobelpreis 2017 über Autophagie auch, oder 2016 war das Autophagie-Medizin-Nobelpreis, da sind diese ganzen Reparaturmechanismen während einer Fastenperiode beschrieben und davon zieht eigentlich der Körper langfristig diesen Benefit, über den wir heute sprechen werden. Das heißt, das Fasten an sich sollte schon korrekt durchgeführt werden, um auch tatsächlich diese positiven Effekte daraus zu zielen.
Sehr fein. Jetzt viele Frauen verbinden ja immer so eine Fastenkur, ach, da kann ich schnell ein paar Kilo schnell abnehmen. Ich glaube, diese Sicht ist halt nicht im richtigen Fokus, weil gerade bei der modernen, glaube ich, Meierkur geht es ja viel mehr, wie Sie schon gesagt haben, um eine körperliche Erfahrung, um ein Innehalten und da wieder den Kontakt zu sich selber zu bekommen. Kann man sagen, dass so eine Fastenkur weniger eine Diät ist, als eher so wieder Reise zu sich selbst?
Einverstanden, wenn man so ausbalancieren möchte. Aber eigentlich wäre die richtige Formulierung des Wiedererlernen gesunder Essgewohnheiten, um diesen Langzeitbenefit dann auch zu behalten. Natürlich kann man durch eine radikale Kur mal relativ schnell 2-3 Kilo verlieren, die ist aber innerhalb von ein paar Tage, / einer Woche schon wieder retour. Meistens mit dem 1 Kilo extra als Jojo-Effekt, so als Belohnung vom Stoffwechsel, dass man sich so angestrengt hat. Diese radikalen Kuren sind natürlich schnell und effizient, ohne seine Gewohnheiten zu ändern, wird aber der 2 Kilo Verlust relativ schnell in einen 3 Kilo Zusatzgewicht enden. Also je nach Fastentyp oder nach Stoffwechseltyp kann man so eine Fastentherapie natürlich strenger oder moderater gefasten. Je nach Stoffwechseltyp muss man da unterscheiden. Das ist auch das, was die moderne Meier-Medizin praktiziert. Jemand, der schon wenig Reserven hat, den darf man nicht strikt fasten lassen. Ja, das ist, da muss man moderat therapieren, da muss man schonend therapieren und sich vielleicht 2 Wochen mehr Zeit nehmen, als wie jemand, den man strikt eine Woche strikt fasten lässt und dann schon wieder in den Alltag nach Hause schickt.
Ja, absolut. Vielleicht wollen Sie uns da mit mehr reinnehmen, weil es gibt ja noch immer viele, die denken an FX-Meyer-Kur noch immer an Semmel und Milch. Aber die Methode, die hat sich ja zu einer modernen und ganzheitlichen Gesundheitsmaßnahme entwickelt. Nehmen Sie uns da vielleicht einmal mit rein in die moderne FX-Meyer-Welt. Was sollte man da eigentlich davon wissen?
Milch und Semmeln war einerseits nach dem Zweiten Weltkrieg überall verfügbar. Andererseits ist die Semmel als sehr leicht verdauliches Kohlenhydrat natürlich ideal, um das Verdauungssystem zu entlasten. Das heißt, diese Milch-Semmel-Diät war damals eben populär, weil es einerseits überall gegeben hat und andererseits auch sehr leicht verdaulich ist. In der Zwischenzeit haben wir aber sehr viel mehr Kuhmilchunverträglichkeiten, wir haben das Casein, was Probleme macht, wir haben die Laktose, die Probleme macht und wir haben auf der Getreidesorte das Gluten beziehungsweise auch das Weizenprotein selbst, was in der Zwischenzeit durch diese Überzüchtungen sich in der Struktur etwas verändert hat und deshalb teilweise auch Probleme macht. Das heißt, Milch und Semmeln ist in der Zwischenzeit schon lang überholt, einerseits wegen den Intoleranzen, andererseits haben wir auch so viele bessere heimische Produkte, die man in so einer modernen Therapie einfließen lassen kann. Unter anderem haben wir einen Dinkelfladen als Kautrainer, den wir in den wir im Bleiberg auch selbst machen und den wir dann halt einen Tag rasten lassen, dass er von der Konsistenz her etwas kompakter ist, damit man ihn auch wirklich gut kauen kann. Und dieses gute Kauen ist tatsächlich dieser Schulungsfaktor, den wir unseren Patientinnen und Patienten mitgeben, um eben langfristig seine Essgewohnheiten ins Gesunde abzuändern. Und prinzipiell ist die Qualität des Lebensmittels natürlich unumstritten. Wir raten zu biologisch, wir raten zu regional und saisonal vollwertiges Obst und Gemüse, vollwertige Lebensmittel, diese natürlich schonend zubereitet. Ja. Aber das viel wichtiger als was wir essen, ist auch das, wie wir es essen. Das heißt, man kann eine super gesunde Mahlzeit in 3 Minuten runterschlucken und man wird es nicht gut verdauen. Insofern ist dieses, wie wir es essen, eigentlich mindestens gleich so wichtig, als nicht sogar laut Dr. Meyer sogar wichtiger, als was wir essen. Und da ist eben diese Schulung, dieses Wiedererlernen dieser gesunden Essgewohnheiten eigentlich unser Hauptfokus, um dann auch tatsächlich diesen nachhaltigen Effekt zu haben. Diese kurzen 2 Kilo verlieren, ja, okay, passt, 3 Tage Tee trinken, dann ist einmal der erste Kilo dahin, ja. Vielleicht noch ein Bittersalz dazu, dann sind es schon 2 Kilo in 3 Tagen, aber das ist nicht nachhaltig.
Ja, absolut, absolut. Ich war ja selber schon mehrmals im Bleiberg und was mir so besonders gefallen hat, ist einfach die Individualität. Da geht es einfach nicht um starre Regeln, um Verzicht. Und ich erinnere mich so gern daran, wie schon nach kurzer Zeit so eine Klarheit und eine Leichtigkeit kam. Also körperlich, aber auch mental. Das ist, man sieht dann einfach klarer und es macht ja so richtig Spaß. Das glaubt man ja am Anfang nicht. Man kommt ja doch mit Ängste hin, so, oh Gott, jetzt darf ich nichts mehr essen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, meine betreuende Ärztin hat gesagt, kein Abendessen. Und das ist für mich das Schlimmste, was man mir wegnehmen kann, ist Abendessen. Und sie hat gesagt, bitte probier's einfach aus. Und man ist ja dann auch mit der Zeit wirklich stolz drauf, dass man das wirklich weglässt, wenn man halt dann mit alles sitzt und man selber den Tee löffelt. Aber es tut da wirklich, wirklich gut. Können Sie uns auch so ein bisschen so in einen Tag reinnehmen oder wenn man bei Ihnen ankommt, man wird ja von Anfang an bis man rausgeht, einfach wirklich sehr, sehr gut betreut. Man hat immer einen Ansprechpartner. Können Sie uns da ein bisschen reinholen, wie das bei euch im Bleiberg abläuft?
Ja, sehr gerne. Das ist eine schöne Überleitung, danke. Wir haben die medizinischen Aufnahmegespräche gleich zu Beginn der Fastentherapie, um eben die Vorerkrankungen oder auch Medikamenteneinnahme und diese Fastentherapie individuell zu besprechen und anzupassen. Wir haben auch die Möglichkeit, mittels der Myodiagnostik auch relativ schnell herauszufinden, ob es zusätzlich zum Fasten auch eine Darmsanierung notwendig ist, ob es da irgendwelche Belastungen von Seiten parasitärer, pilzartiger oder bakterieller Überwucherung gibt und diese eben therapiert gehören. Und zusätzlich kommt beim Fasten dann natürlich, sobald man mal anfängt, dann das Abendessen zu verzichten, zum Beispiel, oder wenn man es vielleicht sogar strikter macht und wirklich nur Tee fastet einmal für ein paar Tage, oder ob man dann in dieser Stufe 0, 1, 2, 3, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Therapie individuell anzupassen, aber prinzipiell sind in allen Stufen ein gewisses Kaloriendefizit vertreten. Das heißt, der Körper kommt einmal weg von diesem Insulinmodus, von diesem Speichermodus hin in diesen Reservemodus. Das heißt, es werden einmal die körpereigenen Speicher geleert. Je nachdem, wie intensiv man fastet, ist es natürlich schneller, beziehungsweise bei einer moderaten Therapie halten diese Speicher halt ein bisschen länger. Ganz logisch. Wenn wir jetzt dann zusätzlich schauen, den Faktor Bewegung mit ans Board holen, dann haben wir natürlich genauso die Möglichkeit, auf dieser Stellschraube zu drehen und zu sagen, wir haben jetzt ungefähr einen Kilokalorienbedarf von, sagen wir mal, 2000 Kilokalorien täglich, inklusive Bewegung gerechnet, und wir geben jetzt dann vielleicht nur 500 bis 800 in der Ernährung, dann sind wir bei einem Defizit von knapp 1200 Kilokalorien, und das muss der Körper aus diesen Reserven herauslocken. Das heißt, wir sind einmal weg aus dieser Insulinwelt hin in dieser Reserve, in dieser Glykogenwelt, nenne ich es ganz gern. Das heißt, wir sind einmal weg vom in den Speicher hinfüllen, weg davon und hin zu mobilisieren, was in den Speichern drinnen ist. Und da kommt es jetzt zu sehr interessanten Stoffwechselphänomenen, weil Insulin ist ja quasi schon ein Wachstumshormon, beziehungsweise ein Speicherhormon. Korrekterweise ist es ein Speicherhormon, was Zucker in die Zellen hineinführt. Wenn das jetzt wegfällt, sind wir auch vom Verdauungssystem her auch schon einmal in einer hormonellen Umstellung. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Speichermodus, sind wir raus und wir mobilisieren alles, was in den Muskeln jetzt einmal als Zucker gespeichert ist. Und wenn unsere Zuckerspeicher nach 24 bis 36 Stunden geleert sind, dann muss der Körper alternative Energiequellen finden. Und da passieren jetzt interessante Sachen. Es gibt einmal einen Anstieg vom Wachstumshormon. Wachstumshormon steigt deshalb an, weil man eigentlich die Muskel, also das Protein am Körper, schützen möchte. Das heißt, der Körper geht jetzt nicht her und verstoffwechselt seinen eigenen Muskel. Das wäre ja langfristig eher fatal, sondern er geht jetzt tatsächlich her und mobilisiert seine Fettreserven. Und da werden jetzt zum Beispiel Hormone freigesetzt wie, es gibt ein spezielles Hormon, das ist Adiponektin, und das hilft mir einmal, diesen Zuckerstoffwechsel zu reduzieren und auch Entzündung zu reduzieren und hin in die Fettverbrennung zu kommen. Das heißt, da haben wir schon einmal eine hormonelle Umstellung aufgrund des Weg vom Zucker hin zum Fettstoffwechsel. So, diese Veränderungen gibt es aber jetzt zum Beispiel genauso unter einer Keto-Diät. Wenn man sich nur mehr von Gemüse, Fett und Fleisch ernährt, hat man mal hormonell ähnliche Reaktionen als wie in einer Fastentherapie. Das heißt, das kann man auch einmal selbst probieren und einfach zu Hause von mir aus auch schon probieren, einfach die Kohlenhydrate und den Zucker wegzulassen für, sage ich mal, 3, 4, 5 Tage, um eben in diese Fettverbrennung einmal einzutauchen und diese körpereigenen Reserven zu mobilisieren.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt dreht sie ja, Sie haben es schon ganz kurz angesprochen, in den Wechseljahren dreht sich ja so vieles um Symptome und da hineingehend mit Hormone, Östrogen, Progesteron, Testosteron, auch Stresshormone. Aber was wirklich kaum angesprochen wird, ist die Rolle des Darms. Wie sehen Sie das? Wie wichtig ist die gesunde Haltung des Darms und was passiert da beim Fasten mit der Darmgesundheit? Ich kann mich gut erinnern, dass das ein Schwerpunkt auch war in meiner Kur, auch mit Bauchmassagen und einfach wirklich auf die Entlastung des Darms zu schauen.
Bauchbehandlung bitte, ist keine Massage, sondern eine Behandlung.
Entschuldigung.
Aber prinzipiell die Monate der Frau sind so unterschiedlich zu den Monaten des Mannes. Die Männer sind auch recht stabil mit dem Testosteron. Bei den Frauen haben wir dieses Progesteron und Östrogen, was sich alle 2 Wochen abwechselt. Ja? Und dadurch auch diese, ganz logisch, das sind einfach die Zyklushormone, in der ersten Zyklushälfte vor allem die Östrogene, die dann zum Eisprung hin ansteigen, und in der zweiten Zyklushälfte dann das Progesteron, um die Schleimhaut in der Gebärmutter aufzubauen. Prinzipiell wechseln sich diese Symptome, Hormone in regelmäßigen Zyklen an, und deshalb kommt es auch zur ganz normalen Regelblutung. Während der Fastentherapie ist es jetzt interessant, während man Entzündung reduziert und das Cortisol nach den 2, 3 Tagen sich auch deutlich senkt, kommt es oft, gerade bei perimenopausalen Beschwerdebildern, so zum Beispiel habe ich eine Patientin gehabt letzte Woche, die hat durch die Fastentherapie in der Perimenopause auf einmal wieder eine Blutung gehabt. Die hat schon seit Monaten keine mehr gehabt, ist gerade so in dieser Übergangsphase, und plötzlich durchs Fasten kommt es quasi zu dieser Verjüngung auch im hormonellen System, wo auf einmal eine Blutung wieder stattfindet. Okay. Das heißt, es sind regulatorische Mechanismen, wo die Entzündung runtergeht, wo sich dann die, sage ich mal, nicht nur das ganze Insulin und Glukagon und die ganzen anderen Hormone umstellen, sondern auch die Östrogen und Progesteron, auch das Verhältnis zwischen diesen zwei Hormonen wieder so weit verbessert, dass es tatsächlich noch einmal zu einer Blutung, zu einer, sage ich mal, fast rhythmischen Periode kommt. Das passiert während dem Fasten, gerade bei Frauen in der Perimenopause, eigentlich als Zeichen dieser Verjüngung. Der Darm spielt insofern eine wichtige Rolle, weil solange Entzündung im Darm besteht, wird diese Entzündung lokal sich auch minimal, wenn man sich das anatomisch kurz vorstellt, wir haben den Darm, dann haben wir direkt an den Darm angrenzend eine kleine Haut, die den Darm von den Ovarien trennt und die Ovarien liegen direkt daneben.
Okay,
wenn man jetzt an Parasitosen, Candidosen oder bakterielle Überwucherung hat mit Entzündung in dem Bereich, dann wird diese Entzündung lokal auch sich auf die Gesundheit der Ovarien auswirken. Insofern, wenn wir den Darm entlasten, wenn wir schauen, dass die Entzündung im Darm zurückgeht, wird sich auch das hormonelle System direkt in der Nachbarschaft etwas verbessern.
Sehr schön. Das heißt, eine stabile Darmgesundheit stärkt eigentlich das Fundament oder ist so eine hormonelle Balance einfach wieder gegeben, eine bessere.
Genau. Und um dann die Verbindung noch etwas zu stärken, die ganzen Steroidhormone der Nebenniere bzw. der Ovarien, alle Sexualhormone, haben den Baustoff Cholesterin. Das heißt, Progesteron, Östrogen, aber auch Cortisol kommt alles aus Cholesterin. Das heißt, unser Körper produziert Hormone aus dem Fett. So, wenn wir uns das anschauen, was im Alltag so an Fett konsumiert wird, ja, hoch erhitzbare Fette, Transfette sind Gott sei Dank schon verboten, aber sind trotzdem in kleinsten Mengen immer wieder irgendwo vertreten. Alles, was so hoch erhitzt aus dem Backofen kommt, die Tiefkühlpizza und so eine Sachen, das sind alles tendenziell proentzündliche Fettsäuren. Mhm. Vor allem Arachidonsäure, proentzündlich, Prostaglandin, E2-Stoffwechsel, das heißt, es kommt die ganze proentzündliche Kaskade an diese Fettsäuren angehängt. Wenn wir jetzt von diesen Fettsäuren einmal Abschied nehmen und hin zu diesen Omega-3-Fettsäuren wie Omega-3 in Form von kaltgepresstem Pflanzenöl, reich an Eicosapentaensäure, also eine Fettsäure, die diese Prostaglandin-E2-Kaskade blockiert und dadurch eine antientzündliche Wirkung sich entfaltet, dann fängt der Körper an, auch aus dem Cholesterin weg von diesen Risikofaktoren hin zur normalen hormonellen Synthese. Das heißt, durch die Umstellung der Ernährung, durch dieses gesunde Darmmilieu, kann der Körper aus den Fettsäuren dann auch die korrekten Hormone bilden.
Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, es wird auch eine Besserung von Symptomen, von Wechselsymptomen ist dann eigentlich sichtbar oder spürbar.
Ich sage mal so, die Wechselsymptome, eigentlich ist das ja ziemlich gemein, weil es gibt Frauen, die haben den Wechsel, die spüren ihn überhaupt nicht. Und dann gibt es Frauen, die sind jahrelang außer Gefecht, unter Anführungszeichen, ja, die wirklich Beschwerden haben.
Absolut.
Der Unterschied hormonell gesehen ist folgender, dass bei der einen Wechseldame der Abfall der Hormone so langsam und stetig verläuft, dass sich das so einschleicht und so nebenbei manifestiert und man das kaum merkt. Mhm. Und bei der zweiten Patientin ist es so, dass zusätzlich zu diesem ganzen Stress, den man im Alltag schon hat, die Hormone Progesteron und Östrogen von einem Monat aufs andere in den Keller fallen. Mhm. Wahrscheinlich waren sie vorher schon niedrig. Wahrscheinlich hat es vorher schon Dysbalancen gegeben. Aber plötzlich sind sie auch noch viel zu früh eigentlich so richtig im Keller, weil die Ovarien einfach erschöpft sind und diese Hormone gar nicht mehr korrekt produzieren. Vielleicht gibt es auch so eine Dysbalance, dass sogar das Kommando aus dem zentralen Nervensystem mittels FSH oder LH gar nicht mehr korrekt funktioniert. Das heißt, da haben wir einfach diesen abrupten Abfall, der diese Symptome noch massiv verstärkt. Das heißt, da wäre natürlich eine bioidente Hormonersatztherapie anzudenken. Erstens einmal einen Status machen, wo steht mein Östrogen, wo steht mein Progesteron, aber bitte auch, wo steht mein Testosteron. Mhm. Das heißt, die Hormone an sich sind zwar ganz nett, aber auch das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen ist entscheidend, um diese Beschwerden abzufangen. Und dann, wenn es wirklich so drastisch nach unten geht und die Symptome so massiv sind, dann ist natürlich nicht nur diese körperlichen Beschwerden, sondern aber auch die Knochengesundheit, die Muskelgesundheit, die da im Nachhinein natürlich noch als Schwert im Nacken hängt, wenn man diese Hormone zu lang ignoriert und die wirklich dieser Wechsel so massiv und beschwerdebehaftet ist, dann ist das Risiko für Osteoporose oder auch für Muskelschwund im Nachhinein deutlich höher. Das heißt, da ziehen wir einen großen Benefit, wenn wir mal einen Status machen und bei Bedarf dann eine bioidente Hormonersatztherapie noch zusätzlich einleitet.
Absolut. Wird bei Ihnen das angeboten, ein Hormonstatus? Also ich kann mich erinnern, es wird eine Blutuntersuchung, eine große auch durchgeführt. Machen Sie ja Hormonstatus?
Ja, absolut. Wir haben sogar ein Hormon-Highlight dieses Jahr und das ist Anfang Juni, das sind die ersten 2 Juniwochen. Da haben wir sogar eine Hormonexpertin, die kennt sich noch besser aus wie ich. Die Frau Dr. Marianne Krug kommt zu uns und da gibt's vorweg schon die Möglichkeit, diese Hormonstaaten durchzuführen und dann mit ihr zu besprechen und da ein optimales Gleichgewicht herzustellen. Aber natürlich haben wir auch im Haus die Möglichkeit, Speicheltests und Bluttests für die Hormonbestimmung durchzuführen. Je nach Patientenfall entscheiden wir uns da für die eine oder andere Methode.
Ja, sehr schön. Jetzt ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen. Sie haben gesagt, es gibt eben diese zwei Arten, also Arten, die zwei spezifische Frauen. Die einen, die da kommt schleichend, das merkt man fast gar nicht, und bei den anderen halt wirklich abrupt. Kann man aus Ihrer Sicht schon präventiv was für so Symptome machen?
Absolut. Primär wäre einmal Stressmanagement, bitte ja, groß zu schreiben, auch schon ab den 30er Jahren. Ja, das heißt, sobald man 30 wird, dient es dem Strukturerhalt. Spätestens da würde ich sagen, bitte einmal eine Meier-Therapie durchmachen, die gesunden Essgewohnheiten etablieren, dass man zumindest die Hausübung einmal gemacht hat, um einen halbwegs gesunden Lebensstil mit einer korrekten, sag ich mal, Stressadaption durchzuführen. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es schon vorweg irgendwelche Zyklusunregelmäßigkeiten? Dann kann man vorweg schon einmal einen Hormonspeicheltest machen, um sich die aktiven Hormone anzuschauen. Idealer Zeitpunkt, 21. Zyklustag. Ab der Perimenopause, Menopause, würde eine Blutanalyse mehr Sinn machen. Insofern muss man dann umschwanken und einmal schauen, wie die Hormone im Blut quasi aufgestellt sind. Aber prinzipiell vorweg, was kann man präventiv machen? Die Ernährung natürlich. Ernährung und Bewegung sind zwar wichtige Faktoren. Ab den 30er Jahren bitte Strukturerhalt. Das heißt, ab da möchte ich schon ein gutes Grundlagen-Austraining, Ausdauertraining verfolgen. Im Idealfall schon mit leichter Muskelaufbau. Das heißt, da haben wir schon im Vorweg die Möglichkeiten, diesen Langzeitfolgen wie Osteopenie oder Muskelschwund da schon vorweg entgegenzuwirken, um Muskeln und Knochen im Idealfall schon ab den 30er Jahren aufzubauen und auch in einer guten Struktur zu erhalten. Und dann kommen natürlich die ganzen antientzündlichen Parameter wie Omega-3 dazu, wo wir sagen, wir möchten einmal einen Omega-3-Fettsäure-Status machen. Wir schauen uns einmal die einzelnen pro- und antientzündlichen Fettsäuren an und therapieren da im Idealfall individuell angepasst in diese Richtung. Zusätzlich kommt der ganze Faktor an Lebensmittelintoleranzen natürlich hinzu, wo man sagt, die Ernährung individuell angepasst. Aber neben all dem, was wir jetzt erwähnt haben, das Wichtigste wäre natürlich die gesunde Essgewohnheit, wie gutes Kauen, Einspeicheln und die Ruhe beim Essen zu praktizieren.
Ja, das habe ich auch sehr miterlebt, dass dann wirklich Ruhe und jeder kaut. Was da auch der Fall war, dass es eigentlich während des Essens kein Trinken erlaubt war oder nicht empfohlen wurde. Was hat das auf sich?
Prinzipiell während einer Mahlzeit braucht man die Verdauungsenzyme in einer hohen Konzentration, um die Mahlzeit auch korrekt zu verdauen. Wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich eine hohe Konzentration brauche, 1 Liter Wasser dazu leer, dann verdünne ich mir diese Verdauungsenzyme und die Verdauung wird unnatürlich verlängert. Das heißt, unsere Empfehlung wäre, ich sage mal, bis vor einer Mahlzeit ist es kein Problem. Auch bitte oberste Regel, wenn Sie jetzt Durst empfinden, dürfen Sie immer was trinken. Ja, also das ist einmal primär, muss man das immer wieder sagen, weil dann heißt, ich darf jetzt nicht trinken, ich bin aber so durstig. Entschuldige, wenn Sie Durst empfinden, bitte einmal immer was trinken. Ja? Aber korrekterweise diese 2 bis 3 Liter Flüssigkeitszufuhr, die wir tagsüber brauchen, die bitte außerhalb der Mahlzeiten gestalten. Das heißt stilles Wasser, Tee oder von mir aus auch Brühe und diese Geschichten. Bitte das außerhalb der Mahlzeit, um eben die Flüssigkeitszufuhr zu einem Zeitpunkt zu gewährleisten, wo man von der Verdauung her nicht wirklich Verdauungsenzyme benötigen.
Also das spielt da mit der Verdauung eigentlich so das erste Verdauungsorgan quasi oder der Speichel eigentlich eine ganz eine große Rolle, oder?
Die
Also die
Verdauung beginnt,
Einspeicherung beginnt
genau,
quasi.
sie beginnt im Mund. Ein paar sagen, sie beginnt schon am Teller. Wenn man das Essen riecht, kriegt man schon das Wasser im Mund.
Absolut.
Man denkt an die saftige, gelbe, saure Zitrone und schon fängt der Speichelfluss an. Gell?
Ja.
Prinzipiell die Verdauung, natürlich beginnt sie durch die Amylase im Speichel, werden bereits Kohlenhydrate runtergebrochen. Im Magen haben wir das Säuremilieu für die Proteinverdauung, was da eben sehr wichtig ist. Und gerade in dem Bereich, wo man jetzt den Speisebrei noch im Magen hat, möchten wir zumindest gewährleisten, dass sich die Magensäure mit dem Speisebrei gut vermengen kann. Und der Prozess braucht halt 30 bis 60 Minuten, ja. Und dann haben wir noch die Verdauung im Dünndarm, wo man dann die Kohlenhydrateverdauung und auch die Fettverdauung und die Proteinverdauung dann so richtig in Gang kriegt. Und da braucht man circa noch einmal 1 Stunde nach dem Essen, bis das so der erste große Schwung wieder abflaut. Und insofern wäre es so bis zu 2 Stunden nach einer Mahlzeit die Flüssigkeitszufuhr gering zu halten. Und
Absolut.
erst so, sage ich mal, 1,5 bis 2 Stunden nach einer Mahlzeit dann wieder so den Tee kochen und den Krug Wasser am Tisch stellen und dann wieder die Flüssigkeitszufuhr zu praktizieren.
Ja, weil wie man es bei Ihnen gesehen hat, im Bleiberg, man hat ja permanent was zum Trinken rund um die Uhr verfügbar und man nimmt ja ohnehin so viel Flüssigkeit zu sich, wie man es zu Hause leider ja eh nicht tut. Aber auch das ist schon in der Schulung drinnen, wieder einfach auf das Trinken zu achten.
Genau, jetzt wäre ich gerade noch durstig.
Ja, bitte. Ich möchte jetzt auch noch, Sie haben es auch schon erwähnt, großer Faktor ist auch der Stress. Und gerade in meiner Arbeit merke ich immer wieder, wie der Stresspegel gerade bei Frauen rund um die Wechseljahre einfach annimmt, so viel Verantwortung funktionieren, man gönnt sich keine Pause, man ist für alle da, nur für einen selbst nicht. Oft kommt es dadurch auch zum chronischen Stress, was ja ganz, ganz schlimm für den Körper ist. Stressmanagement wird ja auch im Hause Bleiberg ganz groß geschrieben und ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil auch mit den FX-Meyer-Fasten.
Ja, absolut. Ich meine, zum Thema Stress könnten wir uns von mir aus noch einmal über ein
Eigene.
ganzes Wochenende unterhalten. Aber prinzipiell unterm Strich, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man einfach viel um die Ohren hat, wäre es super sinnvoll, zum Mittag vielleicht auch 20 Minuten freizuschaufeln und sich einfach einmal kurz irgendwo hinzulegen. Einen kurzen Powernap machen. Kurz einfach in diese Erholung eintauchen. Das ist tatsächlich auch der wichtigste Faktor, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, mit diesem Stress umzugehen und diesen Stress zu lernen. Prinzipiell ist chronischer Stress vielleicht auch einfach ein chronischer Pausenmangel. Und prinzipiell wäre das Praktizieren der Pause einmal für jeden, der akut unter Stress leidet, das A und O.
Ja, absolut, absolut.
Natürlich kann man uns jetzt analysieren mittels Herzratenvariabilität, wie viel sympathische und parasympathische Aktivität da ist. Man kann über Cortisol-Tagesprofilmessungen schauen, wie hoch das jetzt tatsächlich ist oder ob man vielleicht schon in einem Mangel ist, weil die Nebennieren tatsächlich schon erschöpft sind. Man kann das messen von A bis Z, man kann Medikamente nehmen, man kann Supplemente einnehmen, man kann Infusionen verabreichen. Aber das würde ich alles prinzipiell individuell einmal anpassen. Die eine große, wichtige Empfehlung: großer Erfolg kommt mit großer Pause. Und insofern bitte, wenn man wirklich unter Stress steht, einfach einmal kurz eine Viertelstunde, 20 Minuten am Powernap machen. Nicht viel länger, sondern wirklich nur kurz dieses Eintauchen in die Erholung und wieder raus. Und dann schaut der Nachmittag schon wieder anders aus.
Ja, ich glaube, das können wir uns alle zu Herzen nehmen, weil man sich diese kleine Auszeit eigentlich nie nimmt. Jetzt so
Waren Sie schon einmal
eine.
in Spanien auf Urlaub?
Nein, noch nicht. Ja, oh, sicher, oh ja.
Die machen ja immer Siesta, ne?
Ja, na, absolut,
Und die sind
ja,
aber
ist ja wie eine
prinzipiell, was
Süde.
jetzt an Herz-Kreislauf-Geschehen und Herzinfarkt angeht, eigentlich besser unterwegs wie wir Europäer.
Wirklich, ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Zumindest ein bisschen besser.
Ja. Vielleicht ist es auch die Meeresluft.
Wie auch immer. Aber prinzipiell die Pause wäre da natürlich
Ja,
die korrekte
na,
Antwort. Bitte die Pause
natürlich.
praktizieren,
Ja,
gell?
absolut. So eine Kur ist ja jetzt da auch so eine Auszeit, eine Me-Time. Man beschäftigt sich ja sehr viel mit sich selbst. Doch der Alltag kommt ja dann schnell wieder zurück. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die man unbedingt beibehalten sollte? Sie haben schon erwähnt, ich meine, dieses langsame Essen, dieses Kauen, wie wichtig dass das ist. Aber was kann man da sonst noch Frauen mitgeben, dass sie das auch langfristig umsetzen können?
Also das Wichtigste wäre mir tatsächlich das Kauen, um da langfristig diese gesunden Essgewohnheiten beizubehalten. Und wenn man sich im Alltag erwischt, dass es wieder mal ein bisschen schneller geht, weil man einen Termin hat, weil man eingeteilt ist, dann bitte, während man sich erwischt, dass es zu schnell geht, das Besteck zur Seite legen, 30 Mal kauen, gut einspeicheln und in einem normalen Tempo wieder weiter essen. Während dieser Meier-Therapie konditionieren wir unsere Gäste darauf, wirklich lange und vielleicht zu lange zu kauen. Gell, dass man teilweise eine Mahlzeit, die man im Alltag vielleicht in 3 Minuten erledigt hat, dass man das wirklich einmal auf eine halbe Stunde hinausdehnt, nur durch Kauen, um eben dieses Pendel aus dem einen Extrem einmal ins andere hineinpendeln zu lassen. Aber das machen wir bei uns bewusst, einfach um diese Konditionierung in eine gesunde umzuwandeln. Für den Alltag wäre mir folgende Empfehlung wichtig, den ersten Bissen einer Mahlzeit gut zu kauen und den Rest in einem normalen Tempo fertig zu essen. Aber durch diesen ersten Bissen praktiziert man wieder die Ruhe, man praktiziert dieses gute Kauen und Einspeicheln und es wird sich innerhalb von ein paar Wochen, Monaten einfach eine ruhige Atmosphäre beim Essen einfach unterbewusst schon manifestieren. Das heißt, das ist der Faktor, wo man sagt, langfristig den ersten Bissen einer Mahlzeit wirklich bewusst achtsam wahrnehmen und den Rest in einem normalen Tempo.
Ja, absolut. Das ist ein Ding, was ich wirklich auch mitgenommen habe. Alle, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich meistens die Letzte bin, die fertig gegessen hat, weil ich wirklich dieses langsame und bewusste Essen, das einfach so daraus mitgenommen habe und weil es mir einfach auch viel, viel besser geht, als das Runterschlingen und mit einem halben Liter Wasser dann nur nachzuschwimmen. Wenn jetzt eine Hörerin heute sagt, okay, das klingt gut, ich möchte jetzt mal Fastenkur machen, starten, aber ich habe jetzt nicht die Zeit und vielleicht auch nicht das Geld, dass ich jetzt da gleich nach Bleiberg fahre. Was wäre so ein erster sinnvoller Schritt, wenn sie eine Fastenkur zu Hause startet?
Es gibt genauso die Meier-Mediziner, die das Ganze im ambulanten Setting durchführen. Da würde ich vielleicht so jemanden suchen.
Okay. Ja, ich denke mal,
Ohne ärztliche Begleitung würde ich es am Anfang bitte einfach nicht machen, weil es zu diese ersten 3 Tage sind mit Nebenwirkungen, teilweise mit ich habe schon gesehen, dass es zu Gichtanfällen kommt, ich habe gesehen, dass es zu Blutdruckkrisen kommt, ich habe gesehen, dass es zu Migräne kommt, ich habe gesehen, dass die Schilddrüsen sich komplett eskalieren. Ja? Insofern bitte, gerade wenn eine Vorerkrankung besteht, gerade wenn vielleicht irgendwas schon einmal irgendwo medizinisch relevant gewesen ist, dann vielleicht in Begleitung eines Arztes die erste Therapie zum Kennenlernen mal durchführen. Jemand, der das dann zu Hause für zum wiederholten Male macht, nach dem dritten Mal weiß man eh, wie es funktioniert und man kann es locker zu Hause dann auch durchführen. Aber bitte immer in Begleitung eines Mediziners, eines Meier-Therapeutens, der dann auch die manuelle Bauchbehandlung macht, der auf weitere Dysbiosen Acht gibt, der vielleicht sich mit dem Thema Darm und Fette und Öle und ein bisschen auskennt und der einem da einfach begleitet.
Ja, Nein, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Jetzt haben wir schon so viele wertvolle Tipps gehört. Normalerweise frage zum Schluss immer, was ist heute die einzige Sache, die Sie mitgeben würden? Ich glaube, das war wirklich, sich auf das Essen Zeit zu nehmen und vor allem auf das Kauen zu achten.
Das
Oder
würde ich
können Sie
genauso noch
denn
einmal
noch?
wiederholen, ja.
Ja, okay. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit und für diese vielen wertvollen Tipps, für die Expertise. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder in Bleiberg persönlich. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Meinerseits auch alles Gute, und wenn es Fragen gibt, bei Hormonen, bei Ernährung XY, wir bieten auch an, dass man mal eine Online-Konsultation macht, beziehungsweise vielleicht ist wirklich dieses Angebot mit unserer Hormonspezialistin Anfang Juni vielleicht einmal erwähnenswert, dass da vielleicht die eine oder andere vorbeischaut und sich das Ganze in Kombination einmal ausprobieren getraut. Ja? Insofern herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir das hier auch ausstrahlen, dass wir da diesen Podcast gehabt haben. Unsererseits herzlichen Dank und alles Gute.
Ja, vielen Dank. Ja, und wenn euch die moderne FX Meyer Co. interessiert, alle Informationen zum Bleiberg Health Retreat findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht ist ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt für deinen Reset. Ja, denn manchmal beginnen Veränderungen genau dort, wo man viel zu lange nicht hingeschaut hat. Und wenn dich dieses Gespräch berührt hat, dann teile es gerne mit einer Frau, die vielleicht gerade an dem Punkt steht. Und wenn du spürst, dass du Begleitung brauchst, körperlich, mental oder emotional, dann melde dich sehr gerne bei mir, weil du musst niemals alleine durch. Und ja, du weißt, vergiss nie, du bist genau richtig und du kannst es.